NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Claudia Venoir. Die wichtigsten Themen im Überblick. Atomkraftwerk Krümmel wieder vom Netz. Störfall führt zu massiven Stromausfällen in Hamburg. Unwetter in Deutschland. Zwei Menschen sterben durch Blitz und Stromschlag. Außerdem berichten wir über erneute Raketentests Nordkoreas und die Dopingsperre gegen Claudia Pechstein. Ein neuer Störfall im Atomkraftwerk Krümmel in Schleswig-Holstein führte heute zu erheblichen Störungen im Stromnetz von Hamburg. Es ist der zweite Zwischenfall innerhalb weniger Tage. Die Aufsichtsbehörde im Kieler Sozialministerium geht von einem gravierenden Vorfall aus. Das umstrittene Kraftwerk war nach einer fast zweijährigen Zwangspause, nach einem Transformatorenbrand, erst vor zwei Wochen wieder in Betrieb gegangen. Stefan Brasse informiert.
Nach einer sogenannten Schnellabschaltung hat sich das Kraftwerk automatisch heruntergefahren. Von dem Kraftwerk gehe allerdings keine Gefahr aus, sagte die für Atomenergie zuständige Kieler Ministerin Gitta Trauernicht. Allerdings habe die Bevölkerung die Auswirkungen unmittelbar gespürt. In Hamburg und Schleswig-Holstein konnten Ampeln nicht mehr richtig geschaltet werden. Hier und da fielen Telefonleitungen und Geldautomaten aus. In einem Wasserwerk funktionierten die Pumpen nicht und viele Menschen hatten kein Wasser. Der Zwischenfall ereignete sich mitten im Hochfahrprozess des Kraftwerkes. Nach dem Störfall am vergangenen Mittwoch hatte der Betreiber angekündigt, den Meiler an diesem Wochenende wieder auf Maximalkapazität zu bringen. Für Ministerin Trauernicht ist die erneute Panne ein absolut alarmierendes Zeichen.
Er hat diese Ankündigung bereits wahrgemacht und stufenweise hochgefahren. Nach meiner Kenntnis hat es eine 80-prozentige Leistung gegeben und es wäre zur Volllast wiedergekommen. Und in diesem Prozess hat es dann die Reaktorschnellabschaltung gegeben. Ich denke, das ist eine Ohrfeige für die Qualifikation dieses Unternehmens.
Kritik an ihrem Haus weist die Ministerin allerdings zurück. Die Atomaufsicht habe keine ausreichenden Möglichkeiten, auf die Sicherheit und den Betrieb im Kraftwerk Krümmel Einfluss zu nehmen.
Die Perspektive muss eine ganz andere sein. Es ist nämlich nach Recht und Gesetz so, dass der Betreiber selbst für die Sicherheit seines Unternehmens hier, des Kernkraftwerks, verantwortlich ist. Und es ist schon bemerkenswert, dass die Perspektive eher gerichtet ist auf die Atomaufsicht. Die Atomaufsicht kann nachgehend und auch vorlaufend mit externen Sachverständigen die Anlage überprüfen. Aber die Anlage wird betrieben und die Sicherheit zu gewährleisten hat der Betreiber selbst. Und vor diesem Hintergrund ist für mich ganz klar, wer die Verantwortung zu tragen hat für das, was jetzt geschieht.
Für Trauernicht ist klar, Krümmel muss vom Netz. Der neue Fall bekräftigt sie in ihrer Meinung, Restlaufmengen vom störanfälligen Kraftwerk auf neuere und vor allem sicherere Kraftwerke zu übertragen.
Genau das ist politisch gewünscht und im Atomkonsens vorgesehen, dass man alte Reaktoren schneller vom Netz nimmt. Insofern könnten Reststrommengen von Krümmel übertragen werden auf neuere Kernkraftwerke, die nicht diese Störanfälligkeit aufweisen. Ich hielte das für eine ganz vernünftige Entscheidung. Aber diese Entscheidung hat der Unternehmer selbst zu treffen. Und ganz offensichtlich ist er dazu zurzeit noch nicht bereit. Aber möglicherweise ändert sich ja seine Einstellung.
Für die Atomkritiker geht dieser Schritt nicht weit genug. Jan Becker vom Aktionsbündnis Kontratom, das am Freitag vor dem Kraftwerk demonstrierte, fordert weitreichendere Maßnahmen.
Unsere Forderung lautet, ab sofort nicht mehr nur stilllegen des Reaktors, sondern Frau Trauernicht muss sofort dem Betreiber Vattenfall sämtliche Betriebslizenzen für seine Atomkraftwerke entziehen. Die Öffentlichkeit wird hier offensichtlich belogen und betrogen. Vattenfall hat behauptet, ein beinahe nagelneues AKW wieder ans Netz zu bringen. Was hier passiert, ist haarsträubend. Wir fordern Abschalten sofort aller von Vattenfall betriebenen Atomkraftwerke.
Erst einmal ist das Kraftwerk in Krümmel vom Netz. Experten der Atomaufsichtsbehörde suchen vor Ort nach den Gründen für den erneuten Störfall.
Zwei Menschen starben und der Schaden geht in die Millionen. Das erste schwere Unwetter dieses Sommers in Deutschland hat vor allem im Süden und Westen für Ausnahmezustände gesorgt. Der Düsseldorfer Flughafen stand gestern Abend unter Wasser und wurde zeitweise gesperrt. Sintflutartige Regenfälle überschwemmten auch in Bayern, der Pfalz und in Ostbrandenburg die Straßen. Tragisches ereignete sich in Baden-Württemberg. Knut Bauer berichtet.
Besonders tragische Folgen hatte das Unwetter im Kreis Ludwigsburg, wo zwei Menschen ums Leben gekommen sind. In Affalterbach starb eine 46 Jahre alte Frau, in Korntal-Münchingen erlitt ein 33-jähriger Feuerwehrmann einen tödlichen Stromschlag. Dazu Harald Kratschmer von der Polizei in Ludwigsburg.
In Korntal-Münchingen wollte ein Feuerwehrmann bei den Nachbarn helfen, den Keller auszupumpen. Und als die Pumpe auf den Stromkreis angeschlossen wurde, erhielt er einen tödlichen Schlag und ist daran verstorben. haben.
Auch im Norden Stuttgarts hat das Unwetter heftig gewütet. Vor den Werkshallen des Sportwagenbauers Porsche stand das Wasser bis zu einem Meter hoch. Nach einem Stromausfall musste die Produktion gestoppt werden. Derzeit ist noch unklar, wann wieder gearbeitet werden könne, sagte ein Porsche-Sprecher. Erst müsse das Wasser in den Kellerräumen der Produktionshallen komplett abgepumpt werden, dann könne man genaueres abschätzen. Die ganze Nacht über war die Stuttgarter Feuerwehr im Einsatz. Unzählige Keller waren vollgelaufen und Straßen überflutet. An der Tunnelbaustelle einer Stadtbahnlinie mussten insgesamt 100.000 Kubikmeter Wasser abgepumpt werden, die den Tunnel nach den starken Regenfällen geflutet hatten. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mehr als 350 Einsätze.
Das Regime in Nordkorea hat mit einer Serie von 7 Raketentests erneut die Weltgemeinschaft herausgefordert. Die Raketen sollen innerhalb von nur rund 10 Stunden in Richtung japanisches Meer abgefeuert worden sein. Beobachter hatten bereits damit gerechnet, dass das kommunistische Land den heutigen Feiertag, den Unabhängigkeitstag in den USA, zum Anlass nehmen würde, um Stärke zu demonstrieren. Aus Tokio, Peter Kujat.
Bereits am Donnerstag waren 4 Raketen mit einer Reichweite von ca. 100 Kilometern ins japanische Meer geschossen worden. Heute soll es sich um Scud-Raketen mit einer Reichweite bis zu 500 Kilometern gehandelt haben. Experten gehen davon aus, dass das kommunistische Land bis zu 700 Stück davon besitzt und diese auch einen größeren Sprengsatz transportieren könnten. Am 25. Mai hatte Nordkorea erneut eine Atombombe getestet und war daraufhin am 12. Juni vom UN-Sicherheitsrat scharf verurteilt worden. In der Resolution 1874 wird das Land nachdrücklich aufgefordert, sein Atom- und Raketenprogramm aufzugeben. Da die nordkoreanische Armee die Küstenregion im Osten des Landes vom 25. Juni bis 10. Juli zum militärischen Sperrgebiet erklärt hatte, waren die Raketentests allgemein erwartet worden. Einige sehen den Abschuss als routinemäßige Übung an, andere halten die Tests für eine Warnung an die USA. In jüngster Zeit hatte Washington den Druck auf Nordkorea erhöht und auf eine strikte Umsetzung der UN-Sanktionen gegen das isolierte Land gedrängt. Ein nordkoreanisches Schiff, das im Verdacht steht, unerlaubt Waffen zu transportieren, wurde von der US-Marine beobachtet. Die UN-Resolution 1874 erlaubt in diesem Fall eine Überprüfung der Fracht. Doch bevor es dazu kommen konnte, drehte das Schiff bei und steuert derzeit wieder seinen nordkoreanischen Heimathafen an. Angesichts des Datums der Raketentests scheint Nordkorea eine klare Botschaft an die USA senden zu wollen. Heute, am 4. Juli, wird dort der amerikanische Unabhängigkeitstag begangen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Nordkorea sein komplettes Raketenarsenal zur Schau stellen will und auch noch eine Mittelstreckenrakete testen könnte. Bereits am 5. April war eine Langstreckenrakete abgefeuert worden, deren potenzielle Reichweite bis Alaska geht. Immer wieder war in den letzten Wochen darüber spekuliert worden, dass Nordkorea einen weiteren Test einer Langstreckenrakete planen könnte, um seinerseits das Drohpotenzial gegenüber den USA zu erhöhen. Experten befürchten, dass Nordkorea in Zukunft einen atomaren Sprengkopf entwickeln könnte, der auf einer Mittel- oder Langstreckenrakete Platz fände. Möglicherweise benutzt Kim Jong-il die Atom- und Raketentechnologie auch, um eine Machtübergabe vorzubereiten. Gerüchten zufolge soll der jüngste Sohn Kim Jong-un als Nachfolger aufgebaut werden, obwohl er erst 26 Jahre alt ist. Doch ein möglicher Schlaganfall Kim Jong-ils im letzten Jahr scheint ein schnelles Handeln nötig zu machen. Die Einheiten für das Raketen- wie Atomprogramm sind angeblich dem autoritären Führer direkt unterstellt und liegen außerhalb der normalen Befehlsstrukturen.
Es ist ein wohl beispielloser Affront, mit dem die Militärregierung in Birma UN-Generalsekretär Ban Ki-moon abblitzen ließ. Dessen Wunsch, die Oppositionspolitikerin Aung San Suu Kyi zu treffen, wurde schroff abgelehnt. Die 64-jährige Friedensnobelpreisträgerin hat fast 14 Jahre unter Hausarrest verbracht. Ihr drohen nun 5 weitere Jahre Haft, weil das Regime ihr vorwirft, gegen Auflagen verstoßen zu haben. Ihr Hausarrest wäre Ende Mai abgelaufen. Informationen von Bernd Muschborowska.
Enttäuscht hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon seinen Besuch in Birma beendet. Die Militärs hatten das von ihm gewünschte Treffen mit Aung San Suu Kyi nicht genehmigt. Auch heute, bei seinem zweiten Gespräch mit dem Chef der Junta, General Tan Shwe, holte sich Ban Ki-moon eine Abfuhr. Als Grund wurde das laufende Verfahren gegen die Friedensnobelpreisträgerin genannt, die zurzeit im Insane-Gefängnis sitzt und auf die Fortsetzung ihres Prozesses wartet. Ich wollte Aung San Suu Kyi besuchen. Ich hatte gehofft, dass General Tan Shwe meiner Bitte zustimmen würde, aber bedauerlicherweise hat er das nicht getan. Ich bin tief enttäuscht. Ich glaube, die Regierung hat eine sehr wichtige Gelegenheit verpasst, ihren Willen zur Versöhnung zum Ausdruck zu bringen. Versöhnung mit allen politischen Führern im Land, die eine wichtige Rolle bei diesem Versöhnungsprozess spielen. Dies hätte auch ein deutliches Zeichen für die Glaubwürdigkeit und Legitimität der Wahlen sein können. Aung San Suu Kyi ist wegen angeblicher Verstöße gegen die Auflagen ihres Hausarrests angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 5 Jahre Haft. Der Prozess gegen die 64-Jährige sollte eigentlich gestern fortgesetzt werden, wurde jedoch erneut vertagt, diesmal auf den 10. Juli. Ban Ki-moon hatte gestern eine Freilassung aller politischen Gefangenen in Birma verlangt und auf ein Ende des Prozesses gegen die Oppositionsführerin gedrängt, die mehr als 13 der vergangenen 19 Jahre in Unfreiheit verbracht hat. Dies ist ein wichtiger Punkt und ich habe die Generäle gedrängt, die Strafverfolgung von Aung San Suu Kyi und anderer politischer Führer einzustellen. Dies ist ein Rückschlag für die Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft, Myanmar mit einer helfenden Hand unter die Arme zu greifen. Nach seinen Gesprächen mit der Militärregierung in der Verwaltungshauptstadt des Landes, Naypyidaw, reiste der UN-Generalsekretär ins Irrawaddy-Delta, um sich ein Bild über die Aufräumarbeiten nach dem Wirbelsturm im Mai vergangenen Jahres zu machen. Am Abend reiste Ban Ki-moon weiter nach Bangkok, wo er mit Thailands Premierminister Abhisit Vejjajiva zusammenkommen will, um den derzeitigen ASEAN-Vorsitzenden über die Gespräche in Birma zu informieren. Zuvor hielt er in Rangoon noch eine Rede vor rund 500 geladenen Gästen, darunter Diplomaten und Politiker von Regierung und Opposition sowie Mitarbeiter lokaler und internationaler Nichtregierungsorganisationen.
Die durch einen Militärputsch in Honduras an die Macht gekommene Regierung ist nach internationaler Kritik weiter auf Konfrontationskurs. Honduras trete mit sofortiger Wirkung aus der Organisation amerikanischer Staaten, kurz OAS, aus, erklärte Vize-Außenministerin Alvarado. Die OAS hatte in einem Ultimatum gefordert, den gestürzten Staatschef Zelaya wieder einzusetzen und hatte mit dem Ausschluss von Honduras gedroht. Ann-Kathrin Mellmann berichtet.
Der Druck auf die Putschregierung ist groß. Präsident Micheletti hält darum vorgezogene Präsidentenwahlen für möglich. Geplant waren sie erst für Ende November. Doch demokratische Wahlen, veranstaltet von der Regierung Micheletti, seien unmöglich, finden viele. Allen voran der gestürzte Präsident Zelaya, der sich immer noch im Ausland aufhält. Jeder Wahlprozess, der während dieser Diktatur stattfindet, ist ungültig und kann von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt werden. Ich sage allen Kandidaten, wenn ihr unter diesem repressiven System gewählt werdet, ist das nicht legal. Der Einzige, der Wahlen legitimieren kann, bin ich, denn ich bin demokratisch gewählt worden und habe die Unterstützung des Volkes. Vor allem hat Zelaya die Unterstützung des Auslands. Dadurch gestärkt, hatte er schon kurz nach seinem Sturz angekündigt, nach Honduras zurückzukehren. Die Regierung Micheletti konterte mit einem Haftbefehl. In den Verhandlungen mit OAS-Chef José Miguel Insulza um die Wiedereinsetzung Zelayas bewegte sie sich keinen Millimeter. Insulza war vor Ablauf des 3-tägigen Ultimatums nach Tegucigalpa gereist, um in letzter Minute eine Lösung zu finden. Was hier passiert, hat nichts mit dem Streit um die Wiederwahl des Präsidenten von Honduras zu tun oder mit Verfassungsänderungen. Viel wichtiger ist, dass wir fälschlicherweise geglaubt haben, in unserer Region würde es nie wieder einen Militärputsch geben.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Bei einem Feuer in einem Londoner Hochhaus sind 6 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein erst 3 Wochen altes Baby und 2 weitere Kinder. Die Brandursache ist noch unklar, doch Bewohner kritisierten Sicherheitsmängel am denkmalgeschützten Haus. Aus London, Ralf Borchert.
Es waren dramatische Szenen in dem 12-stöckigen Wohnblock im Stadtteil Camberwell im Südosten Londons. Eingeschlossene Menschen schrien um Hilfe, Einige knoteten bereits Bettlaken zusammen, um sich aus den Fenstern abzuseilen. Das Feuer, das vermutlich im Treppenhaus ausgebrochen war, breitete sich in Windeseile zwischen dem 4. und dem 11. Stock aus. Vielen Bewohnern in den oberen Stockwerken war der Fluchtweg versperrt. 6 Menschen sind ums Leben gekommen, darunter ein 3 Monate altes Baby, ein 6- und ein 7-jähriges Kind. Mehrere Verletzte liegen noch im Krankenhaus. Die Flammen breiteten sich auch aufgrund des für London derzeit ungewöhnlich heißen Wetters so rasend schnell aus. Die meisten Bewohner hatten die Fenster geöffnet. Das Feuer wurde so zusätzlich angefacht. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen können nach Angaben der Feuerwehr mehrere Wochen dauern.
Wenige Tage vor dem G8-Gipfel bebte in den italienischen Abruzzen erneut die Erde, unweit des Tagungsortes der 8 mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt. In einer Militärkaserne in L'Aquila, die erdbebensicher sei, soll am Mittwoch der G8-Gipfel beginnen. Regierungschef Berlusconi hatte das Treffen aus Solidarität mit den Bewohnern von Sardinien nach L'Aquila verlegt, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Zerstörungen zu lenken. Knapp 300 Menschen waren im April bei Erdbeben ums Leben gekommen. Eine italienische Tageszeitung berichtet nun heute über eine mögliche Verlegung des Gipfels. Aus Rom, Stefan Tröndle.
Alle seien sicher, dass der G8-Gipfel wie geplant in L'Aquila stattfinden könne, berichtet die römische Zeitung La Repubblica. Allerdings habe man nach dem schweren Erdbeben gestern 2 Notfallpläne aktiviert. Einer sehe vor, den G8-Gipfel komplett nach Rom zu verlegen. Im zweiten sei die Evakuierung der Regierungschefs im Falle eines Erdbebens während des Gipfeltreffens geregelt. Fall 1 könnte in Kraft treten, so Republika, falls die Erdstöße bis Dienstag an Stärke zunehmen. Zu einer Verlegung komme es allerdings sicher nur im äußersten Fall. Schließlich sei die Kaserne der Finanzpolizei erdbebensicher. Von Zivilschutzchef Bertolaso war zu hören, es gebe keinerlei Gefahr. Gestern Mittag hatte ein Erdbeben mit der Stärke 4,1 auf der Richterskala die Gegend erschüttert. Das Epizentrum lag nur 1 Kilometer vom geplanten Tagungsort entfernt. Heute Nacht gab es 2 Nachbeben der Stärke 3,2 und 2,2. Der italienische Staatsrundfunk RAI berichtet, im Falle einer Verlegung werde das Gipfeltreffen im Außenministerium in Rom stattfinden. In Rom gäbe es auch genügend Übernachtungsmöglichkeiten in Botschaften und Hotels. Die neue Serie der Erdstöße habe die Regierung alarmiert, Premier Berlusconi habe sich besorgt geäußert und man müsse auch auf die Sorgen der ausländischen Delegationen Rücksicht nehmen. Für die Evakuierung stünden während des G8-Gipfels im Inneren der Kaserne mehrere Hubschrauber für die Staats- und Regierungschefs bereit. Mit diesen sei, Zitat, eine schnelle Flucht möglich. Insbesondere die Mannschaft von US-Präsident Obama habe darauf bestanden, heißt es. Die Delegationen würden dann schnellstmöglich per Auto nach Rom gebracht. La Repubblica schreibt, die Regierung gehe davon aus, dass all diese Pläne höchstwahrscheinlich nicht zur Anwendung kämen. Ministerpräsident Berlusconi sei sich sicher, dass das Treffen ohne Überraschungen und ohne Probleme verlaufe. Aus der deutschen Delegation war zu hören, es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, man verlasse sich auf die Italiener.
Die frühere US-Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin ist überraschend als Gouverneurin von Alaska zurückgetreten. Ende des Monats will sie ihr Amt niederlegen. Und sofort begannen die Spekulationen, dass die 45-Jährige für die Republikaner 2012 als Präsidentschaftskandidatin antreten könnte. Doch in welcher Form Palin vielleicht wieder in die Politik einsteigen will, bleibt zunächst Spekulation. Aus Washington, Ralf Sina.
Das Leben sei zu kurz für falsche Kompromisse, teilte Sarah Palin ganz grundsätzlich den Reportern mit.
Life is too short to compromise time and resources.
Dann holte die Gouverneurin tief Luft und kam zum entscheidenden Punkt.
I will not seek re-election as governor.
Sie habe nicht vor, noch einmal als Gouverneurin für Alaska zu kandidieren. Und deshalb werde sie bereits in diesem Monat, mitten während ihrer laufenden Amtszeit, zurücktreten. Denn mit ihrer Ankündigung, nicht erneut anzutreten, sei sie auf diesem Posten automatisch ein politisches Auslaufmodell, eine sogenannte lahme Ente. Und für eine solche Existenz sei das Leben eben zu kurz, auch wenn viele Politiker keine Skrupel hätten, als sogenannte lahme Enten üppige Gehälter zu kassieren.
That's what's wrong. Many just accept that lame duck status.
Genau mit dieser falschen Praxis wolle sie aufräumen, kündigte Sarah Palin an. Schließlich repräsentiere sie einen neuen Politikstil und wolle nicht, dass Alaska unter den klassischen politischen Machenschaften leide.
And I'm not going to put Alaskans through that.
Und spätestens in diesem Moment klang Palins Rücktrittsankündigung in Alaska wie eine ambitionierte Bewerbung Richtung Washington. Im Stil einer republikanischen Präsidentschaftsbewerberin kündigte Palin an, sie werde für das patriotische Amerika kämpfen.
Inside Alaska or outside of Alaska.
Und zwar innerhalb und außerhalb Alaskas, nur eben nicht mehr als Gouverneurin von Alaska.
But I won't do it from the governor's desk.
Warum nicht? Darauf blieb Sarah Palin eine schlüssige Antwort schuldig. Nachfragen von Journalisten ließ sie nicht zu. Mehr Zeit für ihre Familie will sie haben und für ihren jüngsten Sohn, der unter einem Down-Syndrom leidet. Palin beklagte sich während der Pressekonferenz außerdem über die angeblich unfaire Behandlung durch die Obama-freundliche Presse. Und einflussreiche Republikaner geben ihr noch immer die entscheidende Schuld an der Wahlniederlage von John McCain. Doch Palin weiß, an der Parteibasis ist sie überaus beliebt, nicht nur in Alaska.
Seit dem Tod von Michael Jackson am 25. Juni gibt es einen Ansturm auf seine CDs. Die Plattenfirma Sony Music will angeblich weltweit 10 Millionen Alben neu auflegen. Einen Ansturm gab es auch auf die Tickets für Michael Jacksons Trauerfeier am kommenden Dienstag. Aus Los Angeles, Jan Tussing.
Die Internetseite des Staples Center brach wegen der riesigen Anfrage mehrmals zusammen. Für die Gedenkfeier von Michael Jackson am Dienstag früh um 10 Uhr Ortszeit konnten sich Fans für Gratistickets registrieren. Aber nur Sekunden nachdem das Prozedere im Fernsehen erklärt wurde, brachen die Server zusammen. Mit einer großen musikalischen Gedenkshow soll der King of Pop an zwei verschiedenen Orten in Los Angeles gewürdigt werden. Im Staples Center und im Nokia Theater. 17.500 Karten werden am Sonntag verlost. 750.000 Fans werden aber in Los Angeles erwartet. Auf einer Pressekonferenz rieten die Behörden den Fans, sich die Feier zu Hause auf dem Bildschirm anzuschauen, denn rund um das Staples Center werde weiträumig abgesperrt. Gleichzeitig laufen die Ermittlungen nun gegen die Ärzte, die Michael Jackson fahrlässig verschreibungspflichtige Medikamente verschrieben haben. Der Popstar hatte sich mit Hilfe seiner Ärzte ein ausgeklügeltes System ausgedacht, wie er an schwere, unerlaubte Medikamente kommen konnte.
Sie haben Großes vor, die Piraten in der deutschen Politik. Sie treten zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl an und wollen im September gleich in voller Fraktionsstärke ins Parlament einziehen. Ob sich die junge Partei dabei weiterhin auf ihre Kernthemen wie Bürgerrechte, Datenschutz oder die Lockerung von Urheberrechten konzentriert, soll an diesem Wochenende bei ihrem Bundesparteitag in Hamburg entschieden werden. Carsten Mügge beobachtete das Treffen.
Lange Haare, weite Cargohose, schwarzes T-Shirt und Laptoptasche. So sehen heute Piraten aus, wie sich die Mitglieder der Piratenpartei selbst nennen. Der Parteitag gleicht einer riesigen LAN-Party. Anträge liegen nicht ausgedruckt auf Papier vor, sondern jedes Mitglied kann sie sich auf seinem Laptop durchlesen. Kein Wunder, sind die meisten doch wegen ihrer Liebe zum Computer in der Partei.
Ich bin neues Mitglied in der Partei. Ich finde es einfach interessant, was sich in den letzten Wochen so vor allem im Internet und auch in Bezug auf die Partei abgespielt hat.
Ich bin schon seit jetzt bald 2,5 Jahren dabei. Also ich bin relativ früh eingetreten, weil mir die Themen einfach wichtig sind. Das sind eigentlich die Themen des 21. Jahrhunderts.
Junge Mitglieder sind in der Mehrheit, aber auch einige deutlich ältere sind dabei. Sie kritisieren genauso wie die Jungen die Gesetze der Bundesregierung, die nach ihrer Meinung die Freiheit im Internet einschränken.
Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich in meinem Alter, ich bin 44, nochmal irgendwann in eine Partei eintrete und dort aktiv werde. Aber die Missachtung des Grundgesetzes und die zunehmende Verstaatlichung, Polizeistaat, Bespitzelung und Ähnliches bewegt mich dann dazu, an der Basis aktiv zu werden.
Deutlich in der Minderheit sind die Frauen. Im jetzigen Vorstand ist keine Frau vertreten.
Ich bin in der Minderheit. Trotzdem bin ich sehr interessiert an dem, was in der Piratenpartei so passiert, weil ich weder online noch offline, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, überwacht werden möchte.
Ich bin jetzt Pirat seit einem Monat ungefähr, das heißt noch nicht so wirklich dabei. Gut, als Einstieg ist das, glaube ich, ganz gut hier.
Ein anderes neues Mitglied wirkte zumindest optisch noch wie ein Fremdkörper, der Bundestagsabgeordnete Jörg Taus.
Ich bin, glaube ich, einer der wenigen mit Krawatte hier.
Gegen den Bundestagsabgeordneten wird noch immer wegen des Besitzes kinderpornografischer Bilder ermittelt. Er war im Juni von der SPD zur Piratenpartei gewechselt. Einen Dienst hatte der Partei heute schon erwiesen. Er beendete einen langen Streit über den aktuellen Kassenbericht. Trotzdem fühlt er sich wohl als Pirat.
Es ist natürlich schon toll, hier so viele junge Leute um sich zu haben. Das macht Spaß. Hochqualifizierte Leute, die auch ein Ziel haben. Und ich kann wirklich sagen, zum ersten Mal seit Wochen macht mir Politik auch wieder richtig Spaß.
Den ganzen Nachmittag über hat sich die Piratenpartei mit Satzungs- und Abstimmungsfragen beschäftigt. Die Diskussion über Inhalte muss dann morgen stattfinden. Denn zum Ende des Parteitags soll das Programm für die Bundestagswahl stehen.
Hat die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gedopt oder nicht? Der Eislauf-Weltverband hat die fünfmalige Olympiasiegerin für 2 Jahre wegen Dopings gesperrt. Eine Entscheidung, die ausschließlich auf Indizien beruhe. Pechstein ging in die Offensive und bestreitet die Vorwürfe. Nun soll der internationale Sportgerichtshof CAS ein Urteil fällen. Einzelheiten von Jens-Christian Gußmann.
Vieles ist anders im Dopingfall Pechstein, aber in einem unterscheidet er sich kein bisschen von allen anderen. Bei der Unschuldsbeteuerung der Athletin.
Ja, dazu kann ich nur sagen, ich habe nie gedopt und würde auch in Zukunft nie dopen, weil bei mir halt viel zu viel auf dem Spiel steht für mein ganzes Leben und der Vorwurf ist unberechtigt.
Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin wurde nur aufgrund von Indizien verurteilt. Das ist einmalig und vorher noch nie passiert. Im Fall Pechstein gibt es abnormale Blutwerte. Was es nicht gibt, sind Blutbeutel, Spritzen, Zentrifugen oder auch nur ein positiver Dopingtest in ihrer rund 18-jährigen Karriere. Dennoch reichte das dem Weltverband, um die Beweislast umzukehren. Pechstein sollte ihre Unschuld beweisen. Tests auf Gendefekte, die laut Sachverständigen ebenfalls die abnormalen Blutwerte erklären könnten, dauern aber Monate. Diese Zeit hat Pechstein nicht. Mit 37 Jahren will sie noch einmal an Olympischen Spielen teilnehmen im kommenden Winter. Darum drängte sie guten Gewissens auf ein schnelles Urteil. Bei der Abgabe der Probe hatte Pechstein selbst für eine ordnungsgemäße Kontrolle gesorgt. Der Arzt hatte vergessen, die Dopingcodes auf die Röhrchen zu kleben. Pechstein erinnerte ihn daran. Zweifel bleiben aber, reichen die für eine Sperre? Die Antwort muss nun der CAS, der Internationale Sportgerichtshof, geben.
Und nun Informationen zu weiteren sportlichen Ereignissen vom Tage. Jetzt live im Studio von Armin Krause.
Die Tour de France 2009 ist heute gestartet worden. Die erste Etappe ist ein Einzelzeitfahren in Monaco. Um 16 Uhr ging es los. Nach 4 Jahren Pause wieder dabei Lance Armstrong. Noch ist die Etappe nicht beendet. Zum aktuellen Stand Holger Gerska.
Lance Armstrong hat einen ordentlichen Tourauftakt hingelegt. Allerdings bei weitem keinen überragenden. Wird hier keine Spitzenplatzierung erreichen und liegt momentan nur auf dem 5. Platz. Schwer geschlagen, insbesondere von 2 Teamkollegen. Die Bestzeit hält nämlich Andreas Klöden aus der Astana-Mannschaft. Der des Doping verdächtigte Deutsche war insgesamt 8 Sekunden schneller als Levi Leipheimer. Auch der gehört zur Astana-Mannschaft. Sehr gut gefahren. Toni Martin, der Tordebütant, der 24-Jährige aus Eschborn in Hessen. Momentan noch auf Platz 4 mit 11 Sekunden hinter Klöden. Eine gute Leistung, eine gute Platzierung. Ein Riesenstart in seine erste Tour de France. Das kann man ihm attestieren. Einige der Mitfavoriten allerdings kommen noch in der nächsten halben Stunde. Nämlich der Olympiasieger im Zeitfahren Fabian Cancellara aus der Schweiz und Topfavorit Alberto Contador. Aus Spanien.
Serena Williams hat das Tennis-Endspiel in Wimbledon gewonnen. Sie schlug ihre Schwester Venus in 2 Sätzen. Thomas Perlebach.
In einem nur selten hochklassigen Finale besiegte sie Schwester Venus in 2 Sätzen und war anschließend schwer angetan, überglücklich und schlichtweg begeistert, hier gewonnen zu haben.
It feels so amazing. I'm so blessed. I'm really excited and I really am honored and feel really blessed to be out here.
Schade nur, dass auf dem von ihr so geschätzten Center Court kein allzu gutes Finale zu sehen war. Während Venus Williams ihren 6. Triumph in Wimbledon letztlich deutlich verpasste, hat Serena nun schon 11 Titel bei den 4 großen Turnieren gewonnen, erneut unter Beweis gestellt, dass sie in großen Endspielen nur sehr, sehr schwer zu bezwingen ist, auch nicht von Schwester Venus.
Bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Ulm hatte Sebastian Bayer für das Highlight gesorgt. Der Weitspringer schaffte 8,49 Meter und hat sich damit eindrucksvoll für die Weltmeisterschaften im August in Berlin qualifiziert.
Ich glaube nicht, dass es eben eine Eintagsfliege war. Das sieht man jetzt eben hoffentlich mit dem Sprung, der sehr gut war, aber eventuell noch nicht perfekt. Ich hoffe, dass jetzt eben manche Kritiker dann doch jetzt wieder ein bisschen kleinere Töne schlagen.
Der Bremer blieb damit nur 5 cm hinter dem 29 Jahre alten deutschen Rekord von Lutz Dombrowski aus dem Jahr 1980. Über 100 Meter gewann Tobias Unger in guten 10,18 Sekunden. Tim Lobinger ist beim Versuch, sich für die WM zu qualifizieren, gescheitert. Der Stabhochspringer wurde nur 4. Gewonnen hat Alexander Straub. Und Diskus-Weltmeisterin Franka Dietsch hat ihren 11. Titel verpasst. Sie wurde hinter Nadine Müller 2.
Armin Krause informierte über wichtige Sportereignisse vom Tage. Soweit das Echo des Tages. Das es als Podcast auf den Internetseiten von NDR Info und WDR 5 gibt. Am Mikrofon war Claudia Venor.